Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen steht an, diesmal in Köln. Und mein Gast ist der CEO von 169 Labs, Tim Kahle. Hi, guten Morgen.
Guten Morgen. Hallo, grüß dich.
Tim, 169 Labs, was genau macht ihr?
Also wir sind eine Voice Assistant Agentur. Gab es in der Form vielleicht auch noch nicht vor einigen Jahren. Aber wir haben uns dazu entschlossen, vor 2 Jahren unsere Kompetenzen, die wir haben, zusammenzulegen. Der Dominik Meissner, mein Co-Gründer und ich. Und uns vollumfänglich auf das Thema Voice zu stürzen. Das heißt, wir sind seit Anfang an dabei, seitdem das Thema in Deutschland da ist oder solche Fahrt aufgenommen hat, wie es jetzt hat. Und wir entwickeln Alexa-Skills und Google Assistant-Anwendungen für Unternehmen. Das ist unser Hauptgeschäftsmodell, würde ich mal behaupten. Und drumherum machen wir natürlich auch Beratung, grundsätzlich Workshops und helfen auch bei der Vermarktung von Skills und Actions.
Du hast gerade erwähnt, ihr habt euch für Voice entschieden. Warum gerade Voice? Also was ist das Spannende daran?
Ja, wir haben vor 10-12 Jahren diesen ganzen Hype oder das rasante Wachstum rund um den Mobile-Bereich auch mitgemacht, auch zusammen, auch Dominik und ich. Und haben gemerkt, Mitte 2016 mit den Entwicklungen rund um Alexa in den USA, dass das ein neues Thema werden könnte. Ja, und als wir dann gehört haben, dass es nach Deutschland kommt, haben wir gesagt, okay, es ist eine kleine Wette, aber lass es uns versuchen und lass uns darauf fokussieren vor allem und versuchen, da eine Expertise aufzubauen. Und wir fanden die Technologie privat oder für uns selbst auch sehr faszinierend und haben es dann einfach versucht, ja, und waren aber davon überzeugt, ich bringe so ein bisschen UX und UI-Kenntnisse mit in die Firma und der Dominik, alles rund um Technologie und Programmierung. Und damit waren eigentlich die Grundpfeiler gesetzt dafür, dass wir da was probieren können. Ja, und wir haben dann angefangen mit einem Hackathon, an dem wir teilgenommen haben. Der war auch hier in Köln und haben den gewonnen. Und das hat uns sehr viel Rückenwind gegeben. Und da ist auch Amazon schon auf uns aufmerksam geworden und hat gesagt, okay, wollt ihr eigentlich diese Idee, die ihr jetzt hattet, wollt ihr da weiter dran arbeiten? Die haben gesagt, ja, wir haben gerade eine Firma gegründet und wir wollen nur noch das machen. Und das war natürlich dann für die auch schön zu hören, dass da schon in frühen Zeiten sich Entwickler drauf stürzen. Und ja, und uns hat das ganze, ja, dieses ganze Event sehr viel Rückenwind gegeben und Bestätigung gegeben, dass das funktionieren kann.
Warum glaubst du, boomt Audio oder Voice gerade jetzt? Also warum ist es in Anführungszeichen gerade so der letzte heiße Scheiß?
Ja, so sagen wir es auch. Tatsächlich auch beim Kunden, dass der letzte heiße Scheiß ist, natürlich. Aber also wir haben einen selbst auch einen starken Hintergrund oder einen Background in Medien. Also wir kommen auch aus dem Radio und Musikfernsehen. Da haben wir quasi unsere ersten Schritte gemacht, Anfang der 2000er, Mitte der 2000er. Und haben da natürlich auch so eine persönliche Affinität zu, sind da ganz gut verdrahtet in dem ganzen Bereich. Und ich meine, Siri ist ja jetzt auch nicht neu, ne? als digitaler Assistent. Das gibt es ja auch schon seit 2011. Aber dieser Move, Siri quasi aus dem Handy rauszunehmen und irgendwo anders reinzustecken, und zwar in einen smarten Speaker, das war ein ziemlich intelligenter von Amazon, das zu tun. Und damit war das, und auch mit dem entsprechenden Pricing auch in den Markt einzusteigen, wo sich jeder zu Hause momentan Internetradios vielleicht gekauft hat, ich weiß es nicht, aber zumindest Bluetooth-Boxen hat oder andere Sonos-Boxen oder was auch immer. Und wenn die natürlich jetzt per noch einfacher gesteuert werden können, ohne dass ich mein Handy brauche, dann ist das schon eine Erleichterung für die Nutzer. Und dieser ganze Smart-Home-Boom, der auch seit ein paar Jahren jetzt eigentlich da ist, der begünstigt das Ganze auch. Und das sieht man auch gerade, dass sich diese beiden Technologien, also Smart Speaker und Smart Home, gegenseitig gerade total pushen. Ja, jeder, der smarte Lampen hatte, kauft sich jetzt einen Smart Speaker, weil es jetzt per Sprache steuern kann. Und jeder, der einen Alexa hat, kauft am nächsten Tag 5 Steckdosen, die er damit steuern kann. Ja, und so ist der Einstieg jetzt geschaffen. Und das ist auch, glaube ich, Haupttreiber dafür, dass sich das gerade so rasant verbreitet.
Ich würde deine Aussage jetzt mal so interpretieren, dass das Voice keine kurzfristige Erscheinung ist, sondern die Zukunft?
Ja, also wir sind da, wir haben Hypes erlebt um andere Technologien herum, sei es AR oder vielleicht auch VR, ja, aber im Consumer Electronics Markt ist das jetzt das, was schon längst über einen Hype hinaus ist, aus unserer Sicht. Also da wird was bleiben. Ja? Selbst wenn es jetzt das Wachstum irgendwann abflachen sollte, es wird da bleiben. Wenn Alexa einmal eingezogen ist in unsere vier Wände, dann bleibt sie auch. Das ist nicht wie ein Fitbit-Armband oder irgendwas anderes, ein Gadget, ja, was ich irgendwie zweimal benutze und das dann in der Schublade landet, sondern wenn es einmal da ist und ich einmal die Vorteile der Technologie für mich entdeckt habe und auch diese Hemmung verloren habe, vielleicht allein in einem Raum zu stehen und einfach zu reden, ja, mag vielleicht für viele erstmal befremdlich sein, aber wenn das, wenn dieser Schalter umgelegt ist im Kopf, dann will ich das auch nicht mehr missen. Ja. Das merken wir zumindest.
Jetzt haben wir kurz warten müssen, bis die Polizei und Co. hier vorbeigezogen sind. Du hast gerade gesagt, also wenn Alexa mal eingezogen ist, dann will man sie nicht mehr missen. Das kann ich absolut bestätigen. Was kann deiner oder eurer Meinung nach Voice, was über das Smartphone, den Desktop, Bildschirm etc. hinausgeht? Also wird Voice mittel- oder langfristig den Bildschirm ablösen?
Jein. Voice ist jetzt nicht das Allheilmittel für alles. Ja? Und so ehrlich sind wir auch unseren Kunden gegenüber, dass, zumal das jetzt sehr verlockt ist natürlich, da was zu machen und da irgendwie dabei zu sein und jetzt irgendwie zu sagen, okay, wir möchten da jetzt First Mover werden, weil wir haben diesen Mobile-Trend und Social-Media-Trend, den haben wir irgendwie verschlafen und jetzt wollen wir mal dabei sein. Wir sagen unseren Kunden, ja, grundsätzlich gute Ambitionen, das zu tun, aber lasst uns erstmal schauen, ob ihr wirklich ein Produkt, eine Dienstleistung habt oder kreieren könnt, die die Vorteile der Technologie auch wirklich ausnutzt. Ja, und es wird in Zukunft, und das ist unser Standpunkt und das ist auch das, was wir so aus dem Gespräch mit anderen Entwicklern, Agenturen oder anderen Experten in dem Bereich haben, ist, dass es so eine Art Ergänzung ist momentan, ja, zu vielen Sachen. Also es gibt die Verlängerung quasi per Voice, ja, meiner Dienstleistung, aber dass es in Zukunft auch so eine Art, je nach Use Case, also je nach Anwendungsfall, total Sinn macht, auch nach wie vor irgendwie einen Bildschirm zu haben oder dass eben verschiedene Technologien, je nachdem, wo ich mich innerhalb dieser Customer Journey vielleicht auch befinde, Anknüpfungspunkte gibt, die einmal macht das Sinn total, dass man einen Chatbot hat, dann macht es total Sinn, dass man zu Hause eine E-Mail schreibt, ja, oder per E-Mail oder per Desktop-Computer irgendwas macht und dann vielleicht danach aber gerne per Voice einfach über den Status meiner Anfrage sich informieren lassen möchte oder andere Dinge tun möchte. Das heißt also, es gibt für jede Umwelt, in der ich mich befinde, für jede Lebenslage im Prinzip das richtige Interface. Ja, und Voice schließt halt in der Form einige Lücken, die wir jetzt momentan haben.
Ihr klärt mit dem Kunden einen möglichen Einsatz, das hast du jetzt gerade erklärt, aber was sind so klassische Einsatzbereiche? Also wo hat Voice klar den Vorteil? Gibt es da irgendwelche Cases?
Ja, es gibt so einen schönen Dreiklang, der ist nicht von uns, muss ich ganz ehrlich gestehen, sondern den haben wir auf einer Präsentation aufgeschnappt und den haben wir dann verwenden wir aber auch und das ist eigentlich unser Einstieg in jede Präsentation oder in jedes jeden Workshop, den wir machen, ist Voice bietet sich dann an, wenn es das Gewünschte, was man tun möchte, wenn das schneller, einfacher und bequemer funktioniert. Ja, also das ist so im Prinzip die drei Stichworte, die ich versuche auch unseren Kunden oder Interessierten entsprechend einzubläuen und sagen, okay, das musst du immer im Hinterkopf behalten, egal was du tust, ist das jetzt wirklich schneller, einfacher und bequemer, das so zu lösen, ja, über Voice? Oder ist vielleicht für das Problem, was du hast oder was du lösen möchtest, vielleicht doch ein anderes Interface besser? Ja, und das versuchen wir entsprechend mit den Kunden zu evaluieren und zu schauen, gibt es vielleicht nur einen bestimmten Teilaspekt deiner Dienstleistung, deines Produktes, dass man über Voice auch erreichbar machen sollte oder mit dem man interagieren können sollte über Voice. Und für uns haben uns jetzt in den letzten 18 Monaten haben sich verschiedene Branchen für uns rauskristallisiert, die einerseits auf uns zugekommen sind, wo wir gar nicht mit gerechnet hätten, dass da jetzt so viel passiert, und andere, die wir sehr spannend finden. Also das ganze Verlagswesen zum Beispiel ist auf uns aufmerksam geworden, hat gesagt, okay, wir sind jetzt eben am Überlegen gerade, ob wir irgendwie Podcasts machen können oder wie unsere Inhalte, die ja in sehr vielfältiger Hinsicht irgendwie da sind und sehr, sehr viele historische Daten da sind, dass man die irgendwie, dass man da jetzt ein Radio macht. Ja, wir wollen jetzt auch Radio machen, wir wollen jetzt auch gehört werden. Print ist irgendwie rückläufig und online ist es auch schwer, irgendwie Vermarktungsmodelle aufzuziehen. Jetzt machen wir Radio. Ja? Und viele haben angefangen, Podcasts zu machen, und jetzt gibt sich das ein bisschen die Klinke mit den ganzen Voice Assistants. Und das ist also eine Branche, die sind Verlags- und Medienhäuser, die auf uns zukommen. Und wir selbst haben im Bereich Hospitality sehr, sehr viele Anwendungsfälle, wo wir denken, das macht total Sinn. Ja, zum Beispiel im Bereich Pflege oder für ältere Menschen Voice-Lösungen anzubieten, um die Produkte, die man hat, als jetzt Pflegeeinrichtung oder karitative Einrichtung, dass man die per Sprache für seine Kunden oder pflegebedürftige Personen, ob das jetzt in Langzeit ist oder in Kurzzeit oder temporär auch nur, die entsprechend verfügbar zu machen über Sprache. Und das ist was, wo wir natürlich sehr viel Mehrwert schaffen können, ja, weil wir also die Vorteile der Technologie ausnutzen und auch andere Schwächen, die es vielleicht gibt, heißt technologische Barrieren, die es gibt, im gewissen Alter, das ich vielleicht habe, die zu überwinden, weil Sprache ja doch eins der ältesten Kommunikation- und Interaktionsmöglichkeiten ist, die eigentlich jeder beherrscht.
Das finde ich jetzt extrem spannend. Also da würde ich jetzt gleich gerne nochmal nachhaken. Ihr bastelt also an Cases rund um, ich nenne das jetzt mal, also nicht negativ, aber den alten Markt. Da darfst du da was sagen. Was gibt es da konkret für Möglichkeiten? Weil mein Hintergedanke wäre jetzt sofort gewesen, die Technik in Kombination mit, in Anführungszeichen, älteren Menschen, ob das funktioniert. Das finde ich jetzt extrem spannend. Also was wäre da so ein ganz klassischer Anwendungsfall?
Also wir haben schon in dem Bereich auch schon Feldversuche unternommen mit Partnern zusammen. Wir arbeiten sehr eng mit den Maltesern zusammen, die letztes Jahr auch auf uns zugekommen sind nach diesem Hackathon, wo wir auch quasi so ein Produkt, da ging es um einen Hausnotruf, ja, den wir per Alexa auslösen konnten. Den haben wir da gebaut und haben das dann auch im Prinzip als Produkt auf den Markt geschmissen. Und dadurch ist eben die Verknüpfung oder die Verbindung zu den Maltesern entstanden. Und wir arbeiten gerade genau daran, das für deren Kunden anzubieten, ja, dass man auch hier wieder das als Zusatz hat. Das wird jetzt nicht etablierte Technologien ablösen, ja, dass man jetzt die ganzen Hausnotrufgeräte rausschmeißen kann und die ganzen Knöpfe, die es da gibt, die man drückt und wie auch immer, und smarte Sensoren, dass man die alle nicht mehr braucht, aber es ist ein schöner Zusatz. Und das ist vor allem, wenn man jetzt mal weiter in die Zukunft schaut, wenn sich jetzt vielleicht auch jetzige Generationen dann mal in dieses seniorige Alter hineinrutschen, dass da ganz andere Erwartungshaltungen sein werden. Ja, wir schauen eigentlich mehr oder weniger nicht wirklich auf den Moment, ja, sondern wir schauen dann mehr in die Zukunft und überlegen, okay, was ist vielleicht in 5 oder 10 Jahren relevant? Und versuchen da jetzt die mit dem Markt zu lernen, mit der Technologie zu wachsen und entsprechend darauf vorbereitet zu sein, wenn die Leute später sagen, ja, ich will nicht mehr so einen Knopf tragen. Das ist ja schon ein Stigmata oder eine Schublade, in die ich da reingesteckt werde, wenn ich so einen roten Knopf um den Hals tragen muss. Ich will das irgendwie, dass das sich mit meinem Smart Home integriert und ich will das irgendwie, dass das besser ist. Ja? Und das ist in meiner Meinung die Zukunft. Und darauf bereiten wir uns vor. Und da machen wir jetzt momentan Tests, wie erwähnt, mit solchen Tagestreffs zum Beispiel, wo Senioren tagsüber zusammenkommen, die lernen, oder beziehungsweise nicht lernen, sondern die werden einfach vor die Technologie gesetzt, ja, ohne große Anleitung, und wir beobachten, was dann passiert. Und das ist ganz spannend. Das funktioniert mit Menschen, die jetzt so an die 80 sind oder älter, nicht so einfach, ne, weil sie einfach diese Hemmungen auch vielleicht haben, oder gar nicht wissen, was muss ich jetzt tun? Kann ich mit dem Ding reden? Kann ich da drauf drücken oder was auch immer? Aber mit einer Anleitung haben wir gesehen, dass da sehr schnell auch da der Funke übergesprungen ist, ja, und dass die Senioren innerhalb von wenigen Wochen zum Beispiel morgens gar nicht mehr die Zeitung gelesen haben, sondern sich alle versammelt haben, ja, vor einem Echo-Gerät und sich die Nachrichten haben angehört. Ja, und auch so kleine Gedächtnistrainer-Aufgaben gemacht haben, natürlich nach dem Wetter gefragt haben, nach dem Lieblingsfußballverein und so weiter. Und das ging dann schon mit dem kleinen Schubs natürlich am Anfang, dann aber schon auch von alleine. Und das war ganz spannend zu sehen.
Unglaublich spannender Case. Also wie ich finde, das wäre jetzt so wirklich die letzte Ecke der Anwendung gewesen, an die ich gedacht hätte. Ich würde aber gerne nochmals auf den Dreiklang zurückkommen, den du erwähnt hast. Also einfach, schnell und bequem. Ist das möglicherweise ein Grund dafür, warum Voice im Einsatz, besonders im Shopping, im Banking etc. vielleicht noch nicht ganz so am Start ist, wie wir alle glauben, dass es das könnte?
Ja. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten, was dieses Shopping- und Banking-Thema betrifft. Denn viele unterhalten sich jetzt darüber und konfrontieren uns auch natürlich damit und sagen, ja, Studien haben gezeigt, momentan shoppt noch keiner über Voice. Das funktioniert gar nicht. Und da liegt nicht die Zukunft drin, das wird nicht funktionieren und so weiter. Ich reagiere da ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen zwiegespalten drauf. Mich wundert das ehrlich gesagt überhaupt nicht, ja, dass jetzt momentan jetzt noch nicht jeder Zweite oder jeder direkt per Sprache einkauft. Und zwar aus folgendem Grund: das Hineinlassen der Technologie in den Alltag ist gerade in vollem Gange. Das heißt, wir blicken jetzt auf 16 Monate oder 18 Monate Alexa in Deutschland zurück, ja, wenn wir jetzt mal darauf schauen, was so nach 18 Monaten iPhone, was da so ging und nicht ging, wenn wir das mal vergleichen, dann ist das schon relativ viel, was momentan funktioniert, würde ich mal behaupten. Was glaubst du denn, Stefan, was 2006 die erfolgreichste Mobile-App war? Zur WM.
Der Kicker?
Ja, einen Versuch hast du noch.
Das ist jetzt eine üble Frage. Fußball-WM, also vielleicht Bild.de, ich muss zugeben, da hast du mich jetzt echt auf dem kalten Fuß erwischt.
Macht nichts, denn 2006 gab es noch gar keine Mobile-Apps.
Okay, 1-0 für dich.
Genau, und zwar ist der iTunes App Store erst seit 2007 da. Ja, bis dahin gab es nur die Funktion, die das iPhone quasi voreingestellt hatte, ja, von Werk aus, und das war nicht viel. Es gab die Möglichkeit, das iPhone zu hacken und da sich irgendwie so ein Drittanbieter-Store drauf zu laden und so weiter. Aber dann gab es erstmal die ersten Apps 2007. Ja, und das waren eben solche, die Rasierer-App, die irgendwelche Rasiergeräusche gemacht hat, eine Wasserwaage, die erfolgreichste App dann war und so weiter. Und genau da stehen wir oder standen wir vielleicht auch jetzt in letzter Zeit, ne, dass das sehr, sehr einfach war, was so funktioniert hat per Sprache. Aber dass wir da genau das brauchen, um erstmal mit der Technologie auch vertraut zu werden. Ja, und hätte ich jetzt dir gesagt, 2005, auf Stefan, in 3 Jahren kannst du aus der Bahn deine Miete überweisen und Aktien kaufen und verkaufen über dein Smartphone, da hättest du wahrscheinlich auch große Augen gemacht und gesagt, ja, es gibt ja noch gar keine Apps oder da ist ja nur die Wasserwaage, ne? So ungefähr. Und wie soll das denn funktionieren? Und das können wir uns ein bisschen, nicht alles funktioniert genauso wie auf Mobile. Das merken wir jetzt gerade in diesem Shopping-Thema, dass jetzt die Bezahlmodelle, die Wege, wie ich Sachen kaufe, ne, haben wir jetzt über die letzten 15 Jahre gelernt oder wie auch immer und etabliert. Man weiß, wie es funktioniert. Und jetzt versuchen Technologieanbieter auch da erstmal den richtigen Weg zu finden. Wie sieht so ein Transaktionsprozess überhaupt aus per Sprache? Wie kann der aussehen und wie ist der natürlich auch für die User vor allem maximal sicher, dass das einfach funktioniert? Weil wir jetzt natürlich ein Medium haben, wo ich im Zweifel nicht mehr ganz privat bin. Ja, wenn ich zu Hause bin, alleine, klar, dann ist das alles irgendwie auch eine 1-zu-1-Kommunikation mit einem Gerät. Aber wie ist das in einem öffentlichen Raum? Wie ist das, wenn meine Familie daneben sitzt? Wie ist das, wenn Nachbarn dabei sind oder Freunde zu Besuch sind? Ja, da könnte ich zwar auf dem Handy immer noch meinen Kontostand abfragen, ohne dass jemand sieht. aber nicht mehr einfach fragen, weil die Antwort hört jeder dann. Und wie gesagt, von daher bin ich da so ein bisschen nicht verwundert, dass es momentan, dass wir da stehen, wo wir jetzt gerade stehen und dass jetzt noch nicht so viele Leute über Voice kaufen oder auch, sag ich mal, betriebskritische Prozesse irgendwie anstoßen oder was auch immer, sondern das muss erst erfunden werden, so wirklich, ja, wenn man so möchte, wie das überhaupt funktionieren kann. Ja, und da versuchen wir gerade auch, schon im Gespräch mit Banken, wir versuchen da jetzt gerade mal prototypisch auch Wege zu entwickeln und Ideen zu diskutieren, wie sowas aussehen kann, wie so ein Voice Banking aussehen kann in Zukunft. Ne? Wie man da sich vielleicht authentifiziert, vielleicht mit einem Zusatzgerät oder wie auch immer, damit man weiß, dass die Person, die davor steht, wirklich auch die ist, um die es geht und dass die nicht einfach laut seinen PIN raus oder ihren PIN rausposaunt, sondern es andere smarte Wege gibt, das möglich zu machen.
Du hast jetzt gerade erwähnt, was natürlich vollkommen schlüssig und logisch ist. Wir sind am Anfang von Voice. Es kommt ja jetzt ganz oft die Frage auf, was bedeutet das für den klassischen Markenhersteller? Ich habe da auch noch keine wirklich revolutionäre Idee, aber gefühlt würde ich sagen, dass es im Branding einen vollkommen anderen Ansatz braucht als jetzt. Also, denn Voice funktioniert ja gänzlich anders.
Wir versuchen heute unseren Kunden zu erklären, dass Voice kein Kanal ist, kein weiterer, ja, wie jetzt Social Media vielleicht auch als Kanal verstanden wurde, was eigentlich auch nicht ist, oder andere Dinge, sondern dass Voice wirklich eine neue Plattform ist. Und da muss ich auch neu denken und kann nicht Inhalte, die ich für andere Medien oder User-Interaktionen verwendet habe, sei es auf einem Mobile-Screen oder Desktop-Screen, verwendet habe, die einfach eins zu eins spiegeln. Ja, und das ist eigentlich so der Hauptknackpunkt, den wir momentan haben. Die Leute sitzen auf sehr viel Content, haben ganz viel, aber wenig ist davon wirklich conversational. Ja, und das ist das, was wir, wo wir gerade versuchen, ein Bewusstsein zu schaffen, dass man in einer Plattform denkt und denken muss. Und ob das jetzt Alexa ist, Google Assistant oder vielleicht auch ein Chatbot oder Cortana oder was auch immer, die Grundlage darunter ist, sei conversational. Deine Inhalte müssen dialogfähig sein. Ja, und das ist das, was wir in Zukunft vor uns haben werden. Davon bin ich überzeugt, dass das eine Art, wie auch ein Kriterium wird für Suchmaschinen, ja, ob deine Inhalte entsprechend so aufbereitet sind, dass sie per Google Assistant oder eben dann per Alexa oder wie auch immer per Sprache ausgegeben werden können. Ja, das, da haben vielleicht jetzt die Radioleute schon mal einen Vorteil, ja, weil die wissen, wie man Inhalte schreibt, die gehört werden. Ja. Oder auch Texter vielleicht haben auch einen Vorteil, weil sie auch wissen, wie man irgendwie Dialoge schreibt oder Texte schreibt, die irgendwie eine Interaktion fördern. Aber das sind im Prinzip die Hausaufgaben momentan, die man machen muss. Wenn man diese Welt betreten möchte, dann muss man sich bewusst sein, dass die Inhalte, die man hat, Produkte, die man hat, dass die dialogfähig werden.
Da schließt sich direkt eine Frage an, Stichwort Kundenservice. Das ist ja eigentlich ein perfekter Einsatzbereich. Stand heute, wie ist da eure Erfahrung in der Beratung? Wird Voice vor allem im Bereich Kundenservice verstärkt nachgefragt?
Ja, das ist jetzt kein Kunde von uns, aber wir wissen, dass zum Beispiel Vodafone jetzt auch auf Voice-Apps setzt, um bestimmte Kundenanfragen vorzufiltern oder abzufangen schon mal, bevor man wirklich mit einem Menschen spricht. Ja. Und die haben wohl, das habe ich jetzt auch nur aus der Presse gesehen, dass das auf jeden Fall sich positiv auswirkt darauf, wie die Effizienz des Callcenters ist, ne, und sich entwickelt hat. Also dass sie schon viele Anfragen, die sehr, sehr häufig gestellt wurden, weniger bekommen, die immer wieder kamen, dadurch, dass sie jetzt diese quasi eine Voice-Ebene dazwischen geschaltet haben, wenn man so möchte. Ja, und das ist ein super Beispiel dafür, dass das funktionieren kann. Viele Unternehmen überlegen heute schon natürlich so FAQ-Sachen, wie auch immer, abzubilden über Voice. Ich glaube, wenn wir so als auf User-Seite auch die Hemmung, sag ich mal, verloren haben, auch alles Mögliche den Assisten zu fragen. Ja, weil momentan selbst ich, ja, oder es ist also keine Generationenfrage, es ist einfach, weil die Technologie so neu ist, wir stehen auch davor und wissen, okay, was kann ich denn jetzt eigentlich genau sagen? So, ne? Und es soll ja dahin gehen, dass ich im Prinzip alles sagen kann und dass das meine erste Anlaufstelle wird. Ja? Und ich nicht mehr mein Smartphone rausziehe und da irgendwas eintippe bei Google, sondern dass ich alles meinen Voice Assistant fragen kann. Nur momentan ist es halt so, dass auf 50% der Anfragen zurückkommt, tut mir leid, darauf weiß ich leider keine Antwort. Ja, und das ist aber auch verständlich und da müssen die Unternehmen, können da ihre Nische im Prinzip auch finden, jetzt im Prinzip die Antwort zu liefern auf die Fragen, die die Leute haben zu Hause.
Das ist auch meine ganz persönliche Sicht. Also viele Unternehmen springen jetzt auf alle möglichen Kanäle auf, um dann aber im täglichen Gebrauch festzustellen, es läuft irgendwie nicht so ganz, wir können die Inhalte nicht so transportieren, wir haben vielleicht überhaupt gar keine relevanten Inhalte. Da gibt es so manch böses Erwachen. Vodafone hast du jetzt gerade erwähnt. Gibt es eurer Meinung nach also Branchen, die vielleicht prädestiniert für Voice sind? Oder sagt ihr, nö, eigentlich ist Voice für all diejenigen interessant, die in der Lage sind, quasi die Inhalte für Voice aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen?
Es gibt ein paar Branchen, die auf jeden Fall prädestiniert sind dafür. Das sind genau diese Großen, ne, die sehr viel Kundenservice machen müssen. Ne, das kann auch heute oder in naher Zukunft auch schon sehr gut funktionieren, dass da Voice oder Voice Assistant oder digitaler Assistent, wir kennen ja auch schon Feldversuche mit Chatbots von vielen großen Unternehmen, die erfolgreich, mehr oder weniger erfolgreich einsetzen, ja, weil einfach auch da, das ist zum Teil einfach keine Erleichterung, ja, jetzt mit einem Chatbot irgendwie zu kommunizieren. Und er hat auch im Prinzip auch seine Nische und seine Daseinsberechtigung für bestimmte Anwendungsfälle oder für bestimmte Statusse, sag ich mal, in einem Auftragsprozess oder in einem Kundenservice-Prozess. Also die auf jeden Fall, also große Telcos und große Service-Dienstleister auf jeden Fall. Und der ganze Bereich Hotellerie ist auch sehr, sehr spannend für den Bereich Automobil sowieso, ja, Automotive. Wir haben ja gehört, dass das BMW und Co. ihre nächsten Modellreihen mit einem Voice Assistant an Bord ausstatten werden wird, ja. Das heißt, dieser ganze Bereich Mobilität und da zu sein, wo der Nutzer sich aufhält oder der Kunde im Verlauf des Tages, da entsprechend immer erreichbar zu sein für den Nutzer, das ist auch da mega, mega spannend, würde ich behaupten. Und der ganze Einzelhandel, das wird jetzt auch, bin ich mir ganz sicher, dass das auch kommen wird. Ja, dass da Shopping für Güter mit etwas geringerem Wert vielleicht, ja, wo man jetzt nicht unbedingt vorher das sehen muss, ne, was man kauft. Da wird das auch funktionieren, da bin ich mir auch ganz sicher. Und ein Bereich, der uns natürlich sehr am Herzen liegt, dadurch, dass wir aus dieser Ecke kommen, ist der ganze Bereich Radio, TV und die Medienhäuser, die einfach schon sehr viele Inhalte haben. Manche auch natürlich schon Voice-kompatibel, ja, weil Audio und Voice-Assistenten ist einfach der perfekte Match. Ja, und wir sehen ein sehr, sehr hohes Potenzial für eine endlich eine eintretende Radiorevolution.
Als alter Radio-Junkie interessiert mich das jetzt besonders. Also eintretende Radiorevolution, was konkret meint ihr damit?
Ich hatte eben schon mal erwähnt, dass Radio schon sehr, sehr vielen anderen Unternehmen in dem Bereich eigentlich schon einen Schritt voraus ist. Ja, es gibt Inhalte, die dafür gemacht sind, damit sie gehört werden. Und wenn man jetzt, sag ich mal, diese gelernten Methodiken, gelernten Formate und ja, nur so funktioniert Radio mit 30 Sekunden und Beiträgen, die maximal 2 Minuten lang sind, wenn man das loswerden kann, ja, das abwirft quasi dieses Muster, was man vielleicht hat, wenn man im klassischen Radiokontext denkt, dann stehen einem sehr, sehr viele Türen offen im Bereich Voice Assistenten, denn Radio kann interaktiv werden, ja, oder jetzt wirklich interaktiv werden, wie es schon oft versucht wurde, vielleicht auch mit Mobile Apps, mit Zusatzsachen und allem anderen, was da so versucht wurde in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Jetzt haben wir einen Einstieg in einen Dialog, ja, per Sprache mit den Nutzern oder mit den Hörern. Das ist das, was wir eigentlich immer wollten, oder Radiomacher wollten, dass die Nutzer einbeziehen ins Programm, mit denen sprechen, Feedback einholen und wie auch immer. Und das ist alles über einen Voice-Assistenten, also über einen Smart Speaker, möglich. Ja, wir sprechen auch hier in Deutschland schon mit verschiedenen Radiosendern. Aber ich habe einen ganz, ganz spannenden Case, und zwar ist das ein belgischer Radiosender. Und Belgien und Holland ist uns da tatsächlich um meilenweit voraus, wenn man so möchte, was so interaktives Radio betrifft. Und die sprechen heute schon mit uns und wollen Beratung, die wollen jetzt schon Skills bauen, obwohl es Alexa noch gar nicht in deren Sprache gibt. Ja, und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt, sich damit zu befassen, obwohl es noch gar nicht da ist. Ja, und das zeugt davon, dass sie das erkannt haben, dass das ein sehr großes Potenzial haben kann. Und hier in Deutschland ist es sehr, sehr schwer, die Radiomacher davon zu überzeugen, dass das das nächste große Ding sein kann.
Andere Länder oder Branchen in anderen Ländern sind weiter, weil sie sich damit befassen. Da ist immer noch so eine ganz spannende Frage für mich. Wie kann man quasi das Ganze auf den Mittelstand runterbrechen? Du hast gerade ein paar große Branchen bzw. Player erwähnt. Aber ist das Thema aus deiner Sicht auch für den klassischen Mittelstand geeignet? Und vielleicht angeschlossen die Frage, kann sich der Mittelständler, der sich mit dem Thema Voice befasst, so eine Anwendung auch leisten? Also abgesehen von den Inhalten, die er natürlich haben muss.
Also wir haben ja jetzt im Prinzip sehr stark schon auf diese, wie erreiche ich den Nutzer zu Hause in seinen vier Wänden? Ja, und was kann ich da bauen, um ihn zu Hause in seinen eigenen vier Wänden abzuholen und mit ihm in Kontakt zu treten? Worauf wir jetzt noch gar nicht geschaut haben, ist auch vielleicht auf unternehmensinterne Prozesse. Ja. Oder auf sogar B2B-Anwendungen, die es heute eigentlich in Deutschland noch gar nicht gibt, wenn man so möchte. Es gibt einige Startups, die sich in dem Bereich tummeln und da schon Lösungen anbieten bzw. gerade erarbeiten. Aber das ist was für den Mittelstand super interessant sein kann. Ja, die eigenen Mitarbeiter zu schulen, zu vernetzen über Voice-Assistenten. Und die Frage ist so ein bisschen, wer ist meine Zielgruppe? Ja, das ist das, was auch, sag ich mal, nach diesem Dreiklang, den wir eingangs erwähnen, ist die Frage, für wen machen wir das überhaupt? Ja, wen wollen wir denn erreichen? Ist das lokal begrenzt oder ist das deutschlandweit oder ist jeder meine Zielgruppe? Und je nachdem muss ich mich entsprechend auch ausrichten. Ja, und wenn ich für ein bestimmtes Thema jetzt über Zielgruppen oder aber auch vielleicht Grenzen, Städtegrenzen, wie auch immer, hinaus eine Autorität bin oder werden kann, na, dadurch, dass ich einfach eine Nische besetze und da der Experte bin, dann habe ich auf jeden Fall auch eine Chance, da stattzufinden und da auch entsprechend Reichweite aufzubauen. Das ist nah am Content-Marketing, das ist nah am Storytelling natürlich, so von den Methoden her oder von den Marketingmöglichkeiten her. Aber grundsätzlich steht das jedem offen. Und die Entwicklungskosten, zu denen du ja gerade jetzt nochmal angesprochen hast, ob man sich das leisten kann. Das Schöne ist bei Voice, dass man sehr schnell erste Schritte machen kann. Ja. Nur auch da, wenn man es richtig machen möchte, dann ist es auch zeitintensiver. Ne? Weil viele Unternehmen, das haben wir auch gemerkt im Workshop, denken so, okay, ich sag doch irgendwas da rein und da kommt irgendwas raus und fertig. Ne? Ich sag hier, was kostet irgendwie jetzt eine Tonne Stahl? Kostet X, fertig. Ja? So, das kann nicht so schwer sein. Und Das ist komplexer und das merkt man, wenn man sich mal an einem Whiteboard damit auseinandersetzt und mal denkt, was kann ich uns eigentlich noch sagen? Was ist das, was ich nicht erwarte, ja, vielleicht? Und wie reagiere ich darauf? Und das ist das, wo es dann komplexer wird und wo es auch entsprechend Agenturen wie uns, in Zukunft wird es Voice User Interface Designer geben oder User Experience Konzepter oder sowas geben, die sich genau mit diesen Fragen auseinandersetzen. Ja, und das ist vergleichbar von den Kosten her wie Web-Projekte oder Mobile-App-Projekte.
Kurz vor Ende der Sendung bewegt mich jetzt noch die große Frage. Wir haben jetzt extrem viel über Voice, über Sprachassistenten gesprochen und als alter Radiomann habe ich immer so das Gefühl, ja, wir haben jetzt sehr viel über Technik gesprochen, aber brauchen Unternehmen nicht, wenn wir über Voice, wenn wir über Audio sprechen, ich nenne jetzt mal den Überbegriff, brauchen wir dann nicht so eine Art Audio-Identität? Also merkt ihr da was, das hier in Anführungszeichen übergeordnet gedacht wird? Du lachst schon.
Ja, schön, dass du es ansprichst, denn das ist momentan noch nirgendwo Thema. Wir haben das jetzt erstmalig auch auf unserer Konferenz, die jetzt kürzlich stattgefunden hat in München, die All About Voice-Konferenz, wo wir jetzt das erste Mal in Deutschland wirklich einen ganzen Konferenztag dem Thema Voice-Assistenten und digitale Assistenten gewidmet haben. Und uns war ganz wichtig, und deswegen finde ich es schön, habe gelacht, dass du es ansprichst, dass das dort auch stattfindet. Ja, weil wir glauben, dass das essentiell wird, um sich entsprechend zu positionieren und unterscheiden zu können auch in Zukunft. Ja, also das heißt, Sound-Branding-Agenturen werden in Zukunft auch einiges zu tun haben, was mit Alexa und Co. zu tun hat. Und das Schöne ist, dass das weit über ein Jingle, ja, oder ein Audiologe hinausgeht, sondern es geht um ganze Audio-Welten, ja, die man erschaffen muss. Man muss im Prinzip eine Personality und Stimme auch irgendwie erschaffen, die man hat. Ja, wie spreche ich mit den Leuten? Das geht darüber, also das fängt da an, wie soll Alexa sprechen, ja, oder wie soll der Google Assistant sprechen, welche Worte soll er benutzen. Und es wird dahin gehen, dass ich durch die Veränderung dieser Stimme, durch das Ersetzen der Stimme von Alexa, einfach viel mehr Möglichkeiten habe, meine eigenen Markenwerte zu transportieren. Ja, und dass ich mich da in Zukunft unterscheiden kann und mich abheben kann von der Konkurrenz.
Ich finde, das ist ein extrem spannendes Thema und ich liebe meinen Freund Alexa oder meine Freundin Alexa. Jetzt bin ich persönlich davon überzeugt, dass das Smart Speaker dem Thema Audio grundsätzlich einen weiteren Hype verschaffen werden. Aber in die Zukunft gedacht, wo stehen wir in 10 Jahren?
Also in 10 Jahren werden wir darauf zurückschauen, dass Smart Speaker und Voice Assistenten sehr, sehr viel schneller zum Massenmarkt geworden sind, als wir es heute denken. Die ersten Prognosen zeichnen diesen Weg voraus, ja, dass die Adaption der Technologie einfach viel, viel schneller ist als bei jeder Technologie zuvor. Voice wird in vielen Lebenssituationen stattfinden. Es wird Möglichkeit geben, auch das im öffentlichen Raum zu machen. Vielleicht wird es auch so verrückt, wie wir es jetzt uns noch gar nicht vorstellen können, dass wirklich Leute in der Bahn mit ihrem Assistenten reden, ja, was jetzt total befremdlich wäre. Aber wir sehen die junge Generation, die über die Straße läuft und ständig in ihr Handy reinspricht. Ja, und für die ist das gar kein Problem. Für mich ist das total ein komisches Gefühl momentan noch. Das heißt, Voice wird viele, viele Lebensbereiche erobern. Und ich glaube, dass Shopping sowie der Verkauf oder der Vertrieb von digitalen Gütern per Voice einen signifikanten Anteil haben wird am Gesamtumsatz, der vielleicht online oder digital passiert. Und was ich auch glaube, ist, dass Facebook und Co. An Relevanz verlieren werden und Voice oder über Sprache neue soziale Netzwerke entstehen.
Klingt hochspannend. Also vor allem die sozialen Netzwerke auf Voice-Basis, da bin ich gespannt. Wir sind am Ende einer sehr, sehr spannenden Sendung, wie ich finde. Und zum Schluss die Frage, die jeden Gast trifft. Digital Native bist du ja für mein Dafürhalten zweifelsohne. Aber bist du nur noch digital unterwegs oder gibt es auch noch das klassische Buch?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Das ist natürlich über die Jahre weniger geworden. Aber tatsächlich ist das, was auch, glaube ich, immer Bestand haben werden wird. Es gibt die Leute, die wieder dahin zurück wollen, weil sie sich wieder danach sehen, was anderes zu haben wieder, ja, vielleicht. Und es wird die geben, die immer daran festhalten werden. Und ich bin, glaube ich, so eine Mischung aus beidem. Ich könnte nicht mein Leben lang nur auf Netflix unterwegs sein und meine eigenen vier Wände nicht mehr verlassen. Natürlich bin ich zu Hause total vernetzt und habe ein Smart Home und habe in jedem Raum einen Smart Speaker stehen. Das ist so, ja. Aber das liegt auch daran, dass ich mich einfach, dass ich auch im Schlaf alles beherrschen muss und mich damit auseinandersetzen muss, damit ich weiß, wie die Technologie funktioniert und entsprechend das mit dem Know-how auch das weitergeben kann an die Kunden entsprechend. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das aussterben wird, dass man auch nochmal rausgeht an die frische Luft mal offline ist.
Sehr schön. Wir gehen jetzt an die frische Luft. Danke dir, Tim, für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war sie also, eine weitere Ausgabe der Freitagsspitzen. Euch danke ich fürs Zuhören und wie immer findet ihr in den Shownotes zu diesem Podcast noch Links und weiterführende Infos zum heutigen Gast und der Sendung. Servus, danke und bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich Stefan Schreier.